Er pflegte seinen Kopf schräg zurückgelehnt zu tragen und mit blinzelnden Augen, gekrauster Nase und halboffenem Munde beständig ein Gesicht zu schneiden, als sei er im Begriffe zu sagen, »Was ist denn nun schon wieder los?« Dennoch war er zu vornehm, um nicht alle kleine Unerlaubtheiten auf distinguierte Art zu übersehen, die sich etwa auf dem Hofe ereigneten. Er übersah, dass dieser oder jener Schüler ein Buch mit sich heruntergebracht hatte, um sich im letzten Augenblick ein wenig zu präparieren, übersah, dass seine Pensionäre Herrn Schlemihl dem Kustos Geld einhändigten, um sich Bäckereien holen zu lassen, dass hier eine kleine Kraftprobe zwischen zwei Tatianern in eine Prügelei ausartete, um die sich sofort ein Ring von Sachverständigen bildete, und dass dort hinten jemand, der auf irgendeine Weise eine unkameradschaftliche, feige oder unehrenhafte Gesinnung an den Tag gelegt hatte, von seinen Klassengenossen zwangsweise zur Pumpe befördert wurde, um zu seiner Schande mit Wasser begossen zu werden. Es war ein wackeres und ein bisschen ungehobeltes Geschlecht, die laute Menge, in der Kai und Hanno hin und wieder wanderten. Herangewachsen in der Luft eines kriegerisch siegreichen und verjüngten Vaterlandes, huldigte man Sitten von rauer Männlichkeit. Man redete in einem Jargon, der zugleich salopp und schneidig war und von technischen Ausdrücken wimmelte. Trink- und Rauchtüchtigkeit, Körperstärke und Turnertugend standen sehr hoch in der Schätzung, und die verächtlichsten Laster waren Weichlichkeit und Geckenhaftigkeit. Wer mit emporgeklapptem Rockkragen betroffen wurde, durfte der Pumpe gewärtig sein. Wer sich aber gar auf der Straße mit einem Spazierstocker hatte sehen lassen, an dem wurde in der Turnhalle auf ebenso schimpfliche wie schmerzhafte Art eine öffentliche Züchtigung vollzogen. Das, was Hanno und Kai miteinander sprachen, ging fremd und sonderbar in dem Stimmengewirr unter, das die kalte und feuchte Luft erfüllte. Diese Freundschaft war seit langem in der ganzen Schule bekannt. Die Lehrer duldeten sie mit Übelwollen, weil sie Unrat und Opposition dahinter vermuteten, und die Kameraden, außerstande ihr Wesen zu enträtseln, hatten sich gewöhnt, sie mit einem gewissen scheuen Widerwillen gelten zu lassen und diese beiden Genossen als Outlaws und fremdartige Sonderlinge zu betrachten, die man sich selbst überlassen musste. Übrigens genoss Kai Graf Mölln eines gewissen Respekts wegen der Wildheit und zügellosen Unbotmäßigkeit, die man an ihm kannte. Was aber Hanno Buddenbrook betraf, so konnte selbst der große Hein Ritzi, der doch alle Welt prügelte, sich nicht entschließen, wegen Geckenhaftigkeit und Feigheit Hand an ihn zu legen. Aus unbestimmter Furcht vor der Weichheit seines Haares, vor der Zartheit seiner Glieder, vor seinem trüben, scheuen und kalten Blick. »Ich habe Angst«, sagte Hanno zu Kai, indem er an der einen Seitenwand des Hofes stehen blieb, sich gegen die Mauer lehnte und mit fröstelndem Gähnen seine Jacke fester zusammenzog. »Ich habe eine unsinnige Angst, Kai. Sie tut mir überall weh im Körper.« »Ist nun Herr Mantelsack der Mann, vor dem man sich derartig fürchten dürfte? Sage selbst, wenn diese widerliche Ovidstunde erst vorüber wäre, wenn ich meinen Tadel im Klassenbuch hätte und sitzen bliebe und alles in Ordnung wäre. Ich fürchte mich nicht davor. Ich fürchte mich vor dem Eklat, der damit verbunden ist.« Kai verfiel in Gedanken. »Dieser Roderich Ascher ist die wundervollste Figur, die je erfunden worden ist«, sagte er schnell und unvermittelt. »Ich habe eben die ganze Stunde gelesen. Wenn ich jemals eine so gute Geschichte schreiben könnte.« Die Sache war die, dass Kai sich mit Schreiben abgab. Dies war es auch, was er heute Morgen gemeint hatte, als er sagte, er habe Besseres zu tun, als Schularbeiten zu machen. Und Hanno hatte ihn wohl verstanden. Aus der Neigung zum Geschichtenerzählen, die er als kleiner Junge an den Tag gelegt hatte, hatten sich schriftstellerische Versuche entwickelt. Und kürzlich hatte er eine Dichtung vollendet, ein Märchen, ein rücksichtslos fantastisches Abenteuer, in dem alles in einem dunklen Schein erglühte, das unter Metallen und geheimnisvollen Gluten in den tiefsten und heiligsten Werkstätten der Erde und zugleich in denen der menschlichen Seele spielte und in dem die Urgewalten der Natur und der Seele auf eine sonderbare Art vermischt, gewandt, gewandelt und geläutert wurden, geschrieben in einer innerlichen, deutsamen, ein wenig überschwänglichen und sehnsüchtigen Sprache von zarter Leidenschaftlichkeit. Hanno kannte diese Geschichte wohl und liebte sie sehr. Aber er war jetzt nicht aufgelegt, von Kais Arbeiten oder von Edgar Poe zu sprechen. Er gähnte wieder und seufzte dann, indem er gleichzeitig ein Motiv vor sich hinsang, das er kürzlich am Flügel erfunden hatte. Dies war so seine Gewohnheit. Er pflegte oft zu seufzen, tief aufzuatmen aus dem dringenden Bedürfnis, sein unzulänglich arbeitendes Herz in einen etwas munteren Gang zu bringen, und er hatte sich gewöhnt, das Ausatmen nach einem musikalischen Thema, irgendeinem Stück Melodie eigener oder fremder Erfindung geschehen zu lassen. »Siehe, da kommt der liebe Gott«, sagte Kai. »Er lustwandelt in seinem Garten.« »Ein netter Garten«, sagte Hanno und geriet ins Lachen. Er lachte nervös und konnte nicht aufhören, hielt sein Taschentuch vor den Mund und blickte darüber hinweg auf den, welchen Kai als den lieben Gott bezeichnet hatte. Es war Direktor Dr. Wulicke, der Leiter der Schule, der auf dem Hofe erschienen war. Ein außerordentlich langer Mann, mit schwarzem Schlapphut, kurzem Vollbart, einem spitzen Bauche, viel zu kurzen Beinkleidern und trichterförmigen Manschetten, die stets sehr unsauber waren. Er ging mit einem Gesicht, das vor Zorn beinahe leidend aussah, schnell über die Steinfliesen, indem er mit ausgestrecktem Arme auf die Pumpe wies. Das Wasser floss. Eine Anzahl Schüler liefen vor ihm her und überstürzten sich, dem Schaden dadurch abzuhelfen, dass sie die Leitung schlossen. Aber auch dann standen sie noch lange und betrachteten mit verstörten Gesichtern abwechselnd die Pumpe und den Direktor, der sich an den mit rotem Antlitz herbeigeeilten Dr. Guldener gewandt hatte und mit tiefer, dumpfer und bewegter Stimme auf ihn einsprach. Seine Rede war mit brummenden und unartikulierten Lippenlauten durchsetzt. Dieser Direktor Wulicke war ein furchtbarer Mann. Er war der Nachfolger des jovialen und menschenfreundlichen alten Herrn, unter dessen Regierung Hannos Vater und Onkel studiert hatten und der bald nach dem Jahre 71 gestorben war. Damals war Dr. Wulicke bislang Professor an einem preußischen Gymnasium berufen worden und mit ihm war ein anderer, ein neuer Geist in die alte Schule eingezogen. Wo ehemals die klassische Bildung als ein heiterer Selbstzweck gegolten hatte, den man mit Ruhe, Muße und fröhlichem Idealismus verfolgte, da waren nun die Begriffe Autorität, Pflicht, Macht, Dienst, Karriere zu höchster Würde gelangt und der kategorische Imperativ unseres Philosophen Kant war das Banner, das Direktor Wulicke in jeder Festrede bedrohlich entfaltete. Die Schule war ein Staat im Staate geworden, in dem preußische Dienststrammheit so gewaltig herrschte, dass nicht allein die Lehrer, sondern auch die Schüler sich als Beamte empfanden, die um nichts als ihr Avancement und darum besorgt waren, bei den Machthabern gut angeschrieben zu stehen. Bald nach dem Einzug des neuen Direktors war auch unter den vortrefflichsten hygienischen und ästhetischen Gesichtspunkten mit dem Umbau und der Neueinrichtung der Anstalt begonnen und alles aufs Glücklichste fertiggestellt worden. Allein es blieb die Frage, ob nicht früher, als weniger Komfort der Neuzeit und ein bisschen mehr Gutmütigkeit, Gemüt, Heiterkeit, Wohlwollen und Behagen in diesen Räumen geherrscht hatte, die Schule ein sympathischeres und segenvolleres Institut gewesen war. Was Direktor Wulicke persönlich betraf, so war er von der rätselhaften, zweideutigen, eigensinnigen und eifersüchtigen Schrecklichkeit des alttestamentarischen Gottes. Er war entsetzlich im Lächeln wie im Zorne. Die ungeheure Autorität, die in seinen Händen lag, machte ihn schauerlich launenhaft und unberechenbar. Er war imstande, etwas Scherzhaftes zu sagen und fürchterlich zu werden, wenn man lachte. Keine seiner zitternden Kreaturen wusste Rat, wie man sich ihm gegenüber zu benehmen habe. Es blieb nichts übrig, als ihn im Staub zu verehren und durch eine wahnsinnige Demut vielleicht zu verhüten, dass er einen nicht dahinraffe in seinem Grimm und nicht zermalme in seiner großen Gerechtigkeit. Der Name, den Kai ihm gegeben hatte, wurde nur von ihm selbst und Hanno Buddenbrook gebraucht, und sie hüteten sich, ihn vor den Kameraden laut werden zu lassen, aus Scheu vor dem starren und kalten Blick des Unverständnisses, den sie so wohl kannten. Nein, es gab nicht einen Punkt, in dem diese beiden sich mit ihren Genossen verstanden. Es war ihnen sogar die Art von Opposition und Rache fremd, an der die anderen sich genügen ließen. Und sie missachteten die üblichen Spottnamen, weil ein Humor daraus sprach, der sie nicht berührte und sie nicht einmal zum Lächeln brachte. Es war so billig, so nüchtern und unwitzig, den dünnen Professor Hückop die Spinne und Oberlehrer Ballerstedt Kakadu zu nennen. Eine so armselige Schadloshaltung für den Zwang des Staatsdienstes. Nein, Kai Graf Mölln war ein wenig bissiger. Für seine und Hannos Person hatte er den Brauch eingeführt, von den Lehrern nur vermittelst ihres richtigen bürgerlichen Namens und der Hinzufügung des Wortes Herr zu sprechen. Herr Ballerstedt, Herr Mantelsack, Herr Hückop. Das ergab gleichsam eine ablehnende und ironische Kälte, eine spöttische Distanz und Fremdheit. Sie sprachen von dem Lehrkörper und amüsierten sich während ganzer Pausen damit, sich ein wirklich vorhandenes Geschöpf, eine Art Ungeheuer von widerlicher und fantastischer Gestaltung darunter vorzustellen. Und sie sprachen im Allgemeinen von der Anstalt mit einer Betonung, als handle es sich um eine solche wie die, in der Hannos Onkel Christian sich aufhielt. Durch den Anblick des lieben Gottes, der doch eine Weile alles in bleichen Schrecken versetzte, indem er mit fürchterlichem Brummen nach verschiedenen Richtungen auf das Butterbrotpapier zeigte, das hier und da auf den Fliesen lag, war Kai in vorzügliche Laune geraten. Er zog Hanno mit sich fort zu einem der Tore, durch das die Lehrer, die zur zweiten Stunde eintrafen, den Hof beschritten, und fing an, sich ungeheuer tief vor den rotäugigen, blassen und dürftigen Seminaristen zu verbeugen, die vorübergingen, um sich zu ihren Sextanern und Septimanern auf die hinteren Höfe zu begeben. Er bückte sich übermäßig, ließ die Arme hängen und blickte von unten herauf hingebungsvoll zu den armen Gesellen empor. Als jedoch der greise Rechenlehrer, Herr Tietke, erschien, einige Bücher mit zitternder Hand auf dem Rücken haltend, auf unmögliche Art in sich hineinschielend, krumm, gelb und speiend, da sagte er mit klangvoller Stimme: »Guten Tag, du Leiche«, worauf er klaren und scharfen Blickes irgendwohin in die Luft sah. Es schellte gellend in diesem Augenblick und sofort begannen die Schüler von allen Seiten zu den Eingängen zusammenzuströmen. Aber Hanno hörte nicht auf zu lachen. Er lachte noch auf der Treppe so sehr, dass seine Klassengenossen, die ihn und Kai umgaben, ihm kalt, befremdet und sogar ein wenig angewidert von so viel Albernheit ins Gesicht blickten. Es ward still in der Klasse und alles stand einmütig auf, als Oberlehrer Dr. Mantelsack eintrat. Er war der Ordinarius und es war Sitte, vor dem Ordinarius Respekt zu haben. Er zog die Tür hinter sich zu, indem er sich bückte, reckte den Hals, um zu sehen, ob alle standen, hing seinen Hut an den Nagel und ging dann rasch zum Katheder, wobei er seinen Kopf in schnellem Wechsel hob und senkte. Hier nahm er Aufstellung und sah ein wenig zum Fenster hinaus, indem er seinen ausgestreckten Zeigefinger, an dem ein großer Siegelring saß, zwischen Kragen und Hals hin und her bewegte. Er war ein mittelgroßer Mann mit dünnem, ergrautem Haar, einem krausen Jupiterbart und kurzsichtig hervortretenden saphirblauen Augen, die hinter den scharfen Brillengläsern glänzten. Er war gekleidet in einen offenen Gehrock aus grauem, weichem Stoff, den er in der Taillengegend mit seiner kurzfingerigen und runzeligen Hand sanft zu betasten liebte. Seine Beinkleider waren, wie bei allen Lehrern, bis auf den feinen Dr. Goldener, zu kurz und ließen die Schäfte von einem Paar außerordentlich breiter und marmorblank gewichster Stiefel sehen. Plötzlich wandte er den Kopf vom Fenster weg, stieß einen kleinen freundlichen Seufzer aus, indem er in die lautlose Klasse hineinblickte, sagte »Ja, ja« und lächelte mehrere Schüler zutraulich an. Er war guter Laune, es war offenbar. Eine Bewegung der Erleichterung ging durch den Raum. Es kam so viel, es kam alles darauf an, ob Dr. Mantelsack guter Laune war oder nicht. Denn man wusste, dass er sich seinen Stimmungen unbewusst und ohne die geringste Selbstkritik überließ. Er war von einer ganz ausnehmenden, grenzenlos naiven Ungerechtigkeit. Und seine Gunst war hold und flatterhaft wie das Glück. Stets hatte er ein paar Lieblinge, zwei oder drei, die er Du und mit Vornamen nannte und die es gut hatten, wie im Paradiese. Sie konnten beinahe sagen, was sie wollten, und es war dennoch richtig. Und nach der Stunde plauderte Dr. Mantelsack aufs Menschlichste mit ihnen. Eines Tages jedoch, vielleicht nach den Ferien, Gott allein wusste warum, war man gestürzt, vernichtet, abgeschafft, verworfen, und ein anderer wurde mit Vornamen genannt. Diesen Glückseligen pflegte er die Fehler in den Extemporalien ganz leicht und zierlich anzustreichen, so dass ihre Arbeiten auch bei großer Mangelhaftigkeit einen reinlichen Aspekt behielten. In anderen Heften aber fuhr er mit breiter und zorniger Feder umher und überschwemmte sie mit Rot, so dass sie einen abschreckenden und verwahrlosten Eindruck machten. Und da er die Fehler nicht zählte, sondern die Zensuren je nach der Menge von roter Tinte erteilte, die er an eine Arbeit verausgabt hatte, so gingen seine Günstlinge mit großem Vorteil aus der Sache hervor. Bei diesem Verfahren dachte er sich nicht das Geringste, sondern fand es vollständig in der Ordnung und ahnte nichts von Parteilichkeit. Hätte jemand den traurigen Mut besessen, dagegen zu protestieren, so wäre er der Aussicht verlustig gegangen, jemals geduzt und mit Vornamen genannt zu werden. Und diese Hoffnung ließ niemand fahren. Nun kreuzte Dr. Mantelsack im Stehen die Beine und blätterte in seinem Notizbuch. Hanno Buddenbrook saß vornübergebeugt und rang unter dem Tische die Hände. Das B, der Buchstabe B, war an der Reihe. Gleich würde sein Name ertönen, und er würde aufstehen und nicht eine Zeile wissen, und es würde einen Skandal geben, eine laute, schreckliche Katastrophe, so guter Laune der Ordinarius auch sein mochte. Die Sekunden dehnten sich martervoll. Buddenbrook. Jetzt sagte er Buddenbrook. Edgar, sagte Dr. Mantelsack, schloss sein Notizbuch, indem er seinen Zeigefinger darin stecken ließ, und setzte sich aufs Katheder, als ob nun alles in bester Ordnung sei. Was? Wie war das? Edgar. Das war Lüders. Der dicke Lüders dort, am Fenster. Der Buchstabe L, der nicht im Entferntesten an der Reihe war. Nein, war es möglich? Dr. Mantelsack war so guter Laune, dass er einfach einen Liebling herausgriff und sich gar nicht darum kümmerte, wer heute ordnungsmäßig vorgenommen werden musste. Der dicke Lüders stand auf. Er hatte ein Mopsgesicht und braune, apathische Augen. Obgleich er einen vorzüglichen Platz inne hatte und mit Bequemlichkeit hätte ablesen können, war er auch hierzu zu träge. Er fühlte sich zu sicher im Paradiese und antwortete einfach: »Ich habe gestern wegen Kopfschmerzen nicht lernen können.« »Oh, du lässest mich im Stich, Edgar«, sagte Dr. Mantelsack betrübt. »Du willst mir die Verse vom goldenen Zeitalter nicht sprechen? Wie jammerschade, mein Freund. Hattest du Kopfschmerzen?« »Aber mich dünkt, du hättest mir das zu Beginn der Stunde sagen sollen, bevor ich dich aufrief. Hattest du nicht schon neulich Kopfschmerzen gehabt? Du solltest etwas dagegen tun, Edgar, denn sonst ist die Gefahr nicht ausgeschlossen, dass du Rückschritte machst. Tim, wollen Sie ihn vertreten?« Lüders setzte sich. In diesem Augenblick war er allgemein verhasst. Man sah deutlich, dass des Ordinarius Laune beträchtlich gesunken war und dass Lüders vielleicht schon in der nächsten Stunde würde mit Nachnamen genannt werden. Tim stand auf in einer der hintersten Bänke. Es war ein blonder Junge von ländlichem Äußeren mit einer hellbraunen Jacke und kurzen, breiten Fingern. Er hielt seinen Mund mit eifrigem und törichtem Ausdruck trichterförmig geöffnet und rückte hastig sein offenes Buch zurecht, indem er angestrengt geradeaus blickte. Dann senkte er den Kopf und begann vorzulesen, langgezogen, stockend und monoton, wie ein Kind aus der Fibel. »Aurea prima sata est aetas.« Es war klar, dass Dr. Mantelsack heute außerhalb jeder Ordnung fragte und sich gar nicht darum kümmerte, wer am längsten nicht examiniert worden war. Es war jetzt nicht mehr so drohend wahrscheinlich, dass Hanno aufgerufen wurde. Es konnte nur noch durch einen unseligen Zufall geschehen. Er wechselte einen glücklichen Blick mit Kai und fing an, seine Glieder ein wenig abzuspannen und auszuruhen. Plötzlich war Tim in seiner Lektüre unterbrochen. Sei es nun, dass Dr. Mantelsack den Rezitierenden nicht recht verstand oder dass er sich Bewegung zu machen wünschte, er verließ das Katheder, lustwandelte gemächlich durch die Klasse und stellte sich, seinen Ovid in der Hand, dicht neben Tim, der mit kurzen, unsichtbaren Bewegungen sein Buch beiseite geräumt hatte und nun vollkommen hilflos war. Er schnappte mit seinem trichterförmigen Munde, blickte den Ordinarius mit blauen, ehrlichen, verstörten Augen an und brachte nicht eine Silbe mehr zustande. »Nun, Tim«, sagte Dr. Mantelsack, »jetzt geht es auf einmal nicht mehr?« Und Tim griff sich nach dem Kopf, rollte die Augen, atmete heftig und sagte schließlich mit einem irren Lächeln, »Ich bin so verwirrt, wenn Sie bei mir stehen, Herr Doktor.« Auch Dr. Mantelsack lächelte. Er lächelte geschmeichelt und sagte, »Nun, sammeln Sie sich und fahren Sie fort.« Damit wandelte er zum Katheder zurück. Und Tim sammelte sich. Er zog sein Buch wieder vor sich hin, öffnete es, indem er sichtlich nach Fassung ringend im Zimmer umherblickte, senkte dann den Kopf und hatte sich wiedergefunden. »Ich bin befriedigt«, sagte der Ordinarius, als Tim geendet hatte. »Sie haben gut gelernt, das steht außer Zweifel. Nur entbehren Sie zu sehr des rhythmischen Gefühles, Tim. Über die Bindungen sind Sie sich klar, und dennoch haben Sie nicht eigentlich Hexameter gesprochen. Ich habe den Eindruck, als ob Sie das Ganze wie Prosa auswendig gelernt hätten. Aber wie gesagt, Sie sind fleißig gewesen. Sie haben Ihr Bestes getan. Und wer immer strebend sich bemüht, Sie können sich setzen.« Tim setzte sich, stolz und strahlend, und Dr. Mantelsack schrieb eine wohlbefriedigende Note hinter seinen Namen. Das Merkwürdige aber war, dass in diesem Augenblick nicht allein der Lehrer, sondern auch Tim selbst und seine sämtlichen Kameraden der aufrichtigen Ansicht waren, dass Tim wirklich und wahrhaftig ein guter und fleißiger Schüler sei, der seine gute Note vollauf verdient hatte. Auch Hanno Buddenbrook war außerstande, sich diesem Eindruck zu entziehen, obgleich er fühlte, wie etwas in ihm sich mit Widerwillen dagegen wehrte. Wieder horchte er angespannt auf den Namen, der nun ertönen würde. »Mumme«, sagte Dr. Mantelsack. »Noch einmal. Aurea prima.« »Also Mumme, Gott sei gelobt, nun war Hanno wohl in Sicherheit. Zum dritten Male würden die Verse kaum rezitiert werden müssen. Und bei der Neupräparation war der Buchstabe B erst kürzlich an der Reihe gewesen.« Mumme erhob sich. Er war ein langer, bleicher Mensch mit zitternden Händen und außerordentlich großen, runden Brillengläsern. Er war augenleidend und so kurzsichtig, dass es ihm unmöglich war, im Stehen aus einem vor ihm liegenden Buche zu lesen. Er musste lernen, und er hatte gelernt. Da er aber herzlich unbegabt war und außerdem nicht geglaubt hatte, heute aufgerufen zu werden, so wusste er dennoch nur wenig und verstummte schon nach den ersten Worten. Dr. Mantelsack half ihm ein. Er half ihm zum zweiten Male mit schärferer Stimme und zum dritten Male mit äußerst gereiztem Tone ein. Als aber Mumme dann ganz und gar festsaß, wurde der Ordinarius von heftigem Zorne ergriffen. »Das ist vollständig ungenügend, Mumme. Setzen Sie sich hin. Sie sind eine traurige Figur, dessen können Sie versichert sein, Sie Cretin. Dumm und faul ist zu viel des Guten.« Mumme versank. Er sah aus wie das Unglück. Und es gab in diesem Augenblicke niemanden im Zimmer, der ihn nicht verachtet hätte. Abermals stieg ein Widerwille, eine Art von Brechreiz in Hanno Buddenbrook auf und schnürte ihm die Kehle zusammen. Gleichzeitig aber beobachtete er mit entsetzlicher Klarheit, was vor sich ging. Dr. Mantelsack malte heftig ein Zeichen von böser Bedeutung hinter Mummes Namen und sah sich dann mit finsteren Brauen in seinem Notizbuch um. Aus Zorn ging er zur Tagesordnung über, sah nach, wer eigentlich an der Reihe war. Es war klar. Und als Hanno von dieser Erkenntnis gerade gänzlich überwältigt war, hörte er auch schon seinen Namen, hörte ihn wie in einem bösen Traum.